Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother am Mikrofon. Ihnen einen schönen guten Morgen. Gewalt gegen Festgenommene und gegen Inhaftierte. Das kritisiert das Anti-Folter-Komitee des Europarates mit Blick auf die Türkei. Wie die türkische Politik auf die Vorwürfe reagiert und ob sie bereit ist, Abhilfe zu schaffen, das besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem Thema bei uns: der Kampf gegen die zweite Corona-Infektionswelle im deutsch-luxemburgischen Grenzgebiet und das Atomwaffenprogramm von Frankreich. Das Land leistet sich als einziger EU-Staat eine Atomstreitmacht und wir gehen der Frage nach, welche Ziele dahinter stehen. Wie werden Menschen behandelt, denen die Freiheit entzogen worden ist, die also in Polizeigewahrsam sind oder in Haft? Dieser Frage geht das Anti-Folter-Komitee nach, ein Organ des Europarates. Das Komitee besucht dazu regelmäßig die Mitgliedstaaten des Europarats und 2017 und 2019 war das zum Beispiel die Türkei. Das Ergebnis dieser Besuche steht jetzt fest. Es kommt auf türkischen Polizeistationen immer wieder zu Gewalt, heißt es, und die Haftbedingungen in den Gefängnissen dort sind teilweise nicht akzeptabel. Diese Erkenntnisse hat das Anti-Folter-Komitee gestern in zwei Berichten veröffentlicht und darüber kann ich jetzt mit Christian Buttgereit sprechen. Er ist unser Korrespondent in Istanbul. Herr Buttgereit, ich habe es gerade schon kurz angedeutet. Was kritisiert und bemängelt das Anti-Folter-Komitee des Europarates denn genau?
Also vor allem Schläge und mutmaßliche Misshandlungen durch türkische Polizisten, sowohl bei Festnahmen als auch später auf der Polizeiwache. Die Rede ist da von einer beträchtlichen Zahl an Vorwürfen der Polizeigewalt. In den meisten Fällen geht es dabei eben um Schläge, mit denen entweder ein Geständnis erzwungen oder jemand in Polizeigewahrsam bestraft werden soll. In Einzelfällen sollen sogar Elektroschocks angewendet worden sein. Das gilt dann als Folter. Das haben Gefangene eben den Experten des Europarats bei dessen Besuch im vergangenen Jahr berichtet. Gestützt wird das durch medizinische Beweise, durch ärztliche Untersuchungen und mehrere Festgenommene haben auch angegeben, von Polizisten bedroht worden zu sein, ihre Verletzungen eben bei der Untersuchung nicht zu zeigen. Bemängelt werden aber auch erhebliche Einschränkungen des Besuchsrechts in den Haftanstalten, insbesondere auf der Gefängnisinsel Imralle. Da sitzt der ehemalige PKK-Führer Abdullah Öcalan seit 21 Jahren in Einzelhaft. Ihm war beispielsweise von 2016 bis 2019 jeglicher Kontakt zur Außenwelt verwehrt worden.
Das sind ja jetzt recht schwere Vorwürfe. Wie fallen denn die Reaktionen aus auf türkischer Seite?
Also die türkischen Behörden haben zu vielen Punkten Stellung genommen. In einer Erklärung der Regierung heißt es, die Türkei messe den unabhängigen Überwachungsmechanismen des Europarats und der Zusammenarbeit große Bedeutung bei. Das klingt natürlich ein bisschen geheuchelt, wenn eben diese eklatanten Mängel dort aufgedeckt werden. Gleichzeitig weist sie allerdings auch die meisten Vorwürfe zurück, zum Beispiel mit dem Satz, es sei nicht üblich, Geständnisse und Informationen durch die Anwendung von Gewalt zu erzwingen. Diese Formulierung nicht üblich schließt natürlich Ausnahmen nicht aus und die gab es offenbar vor allem im Raum Istanbul und im kurdischen Südosten der Türkei.
Wie ernst werden denn solche Berichte generell genommen von Seiten des Europarats und führt das dann in letzter Konsequenz auch zu Veränderungen?
Das ist unterschiedlich. Einige Dinge sind tatsächlich besser geworden, nachdem sie vom Europarat angemahnt wurden. So bescheinigen die Experten, dass die Misshandlungen im Vergleich zur letzten Untersuchung 2017 weniger schwer ausgefallen sind. Dass nun, wie vom Europarat gefordert, der türkische Präsident Erdogan der Polizei ganz deutlich klar macht, dass es für Misshandlungen null Toleranz gibt, das ist aber dann doch eher unwahrscheinlich. Es gibt ja auch immer wieder Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, der zum Europarat gehört. Gegen die Türkei zum Beispiel hatte der EGMR die Türkei mehrfach zu Entschädigungszahlungen, beispielsweise bei zu langer, unberechtigter Untersuchungshaft verurteilt. Solche Entschädigungszahlungen werden meistens geleistet. Anders sieht das aus, wenn es darum geht, Gefangene aus der Untersuchungshaft freizulassen. Etwa in den Fällen des ehemaligen Vorsitzenden der pro-kurdischen Partei HDP und des Kulturmäzens Osman Kavala. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte gefordert, sie sofort freizulassen und bei beiden wurden dann schnell neue Ermittlungsakten zu anderen neuen Delikten aus der Schublade gezogen und damit liefen die Forderungen des EGMR aus türkischer Sicht zumindest erstmal ins Leere.
Wenn wir allgemein auf die Situation schauen, ist die Türkei denn oft im Fokus des Europarats und seiner Organe?
Durchaus, man kann schon fast sagen, sie ist da Stammkunde. Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hatte die Türkei schon von 1996 bis 2004 unter Beobachtung gestellt. Auch damals ging es um die Einhaltung von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Das wurde ab 2017 nach dem gescheiterten Militärputsch noch einmal erneuert und dauert bis heute an. Nach dem Putsch hatten sich beispielsweise 500 entlassene Richter und Staatsanwälte beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte über ihre Entlassung und zum Teil eben auch über ihre Festnahme beschwert. Das gibt aber nicht gleich ein Verfahren, da müssen dann erstmal die Instanzen in der Türkei durchgemacht werden.
Gibt es denn in der Türkei auch eine politische Diskussion darüber, diese Institution, die ja offensichtlich manchmal etwas unbequem ist, zu verlassen, oder arbeiten beide Seiten letztlich zusammen?
Also die Türkei ist ja eines der ältesten Mitglieder des Europarats und immerhin kann man sagen, sie lässt die Kontrolleure gewähren. Das Monitoring also funktioniert. Immer wieder wird der Europarat von türkischer Seite auch beschuldigt, politisch motiviert zu sein. Das hatte zum Beispiel André Hunko zu spüren bekommen. Der deutsche linken Politiker ist Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und ihm hatte die Türkei 2018 die Einreise als Wahlbeobachter verweigert. Dass sich die Türkei ganz aus dem Europarat verabschiedet, danach sieht es zurzeit nicht aus, aber möglicherweise aus einzelnen Abkommen. Das aktuellste Beispiel ist die sogenannte Istanbul-Konvention, ein Abkommen des Europarates zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Das war 2011 eben in Istanbul verabschiedet worden. Die Türkei war erste Unterzeichnerin, aber jetzt verlangen islamisch-konservative Kräfte, aus diesem Abkommen wieder auszusteigen. Begründung: Die Inhalte des Abkommens würden die Familie beschädigen, Homosexualität normalisieren und sie widerspreche dem gottgegebenen Verhältnis zwischen Mann und Frau. Und in mehreren türkischen Städten wurde gestern noch gegen einen Ausstieg demonstriert. Auch hier in Istanbul waren das einige Tausend, die sich dagegen gewendet haben. Die Regierung hat die Entscheidung darüber jetzt auf nächste Woche verschoben. Andersherum muss man sagen, es ist auch nicht sicher, dass die Türkei im Europarat bleiben darf, denn da gibt es eigentlich zwei Kriterien. Einmal eben das Monitoring, das funktioniert ja, aber das andere Kriterium ist, das Land muss sich eben an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte halten und das tut die Türkei nicht immer. Deshalb ist da in den kommenden Monaten auch nochmal mit mehr Druck von Seiten des Europarats zu rechnen.
Das Anti-Folter-Komitee des Europarates kritisiert die Türkei. Informationen waren das von Christian Buttgereit aus Istanbul. Vielen Dank. Die Grenzen zu einigen europäischen Nachbarn gingen schnell zu, als sich das Coronavirus im Frühjahr rasant ausbreitete. Das war zum Beispiel im Saarland zu beobachten und der Übergang nach Luxemburg war weitestgehend dicht. Einkaufen und Shoppen beim Nachbarn, seit Jahren problemlos möglich, ging kaum noch. Und auch für die vielen Pendler war die Situation schwierig. Mittlerweile ist die Grenze wieder offen, aber die zuletzt steigenden Corona-Infektionszahlen werfen in der Region die Frage auf, wie kann man die Pandemie eindämmen, ohne den Grenzverkehr wieder lahmzulegen? Das Saarland setzt dabei vor allem auf neue Testzentren für Reiserückkehrer. Und Tonja Koch hat sich dort für uns umgeschaut.
Guten Tag, Sie haben einen Termin.
Genau.
Können Sie bitte Maske anziehen?
Sehe ich hier rein?
Im Corona-Testzentrum auf dem Saarbrücker Messegelände herrscht kein Andrang. Es geht geordnet zu. Die meisten haben feste Zeitfenster gebucht. Seit Montag können sich hier Reiserückkehrer und Lehrer kostenlos testen lassen.
Dann fahren Sie bitte da rechts rum und die Spur Nummer 3 nehmen.
Spur 3 ist für Reiserückkehrer reserviert, egal ob sie nun mit dem Flugzeug, der Bahn oder dem Auto unterwegs waren, wie dieser Herr, der aus Südtirol zurückgekommen ist.
Ja, ich bin selbstständig und da geht es ja auch um die Mitarbeiter oder um die Kunden, die man dann schützt, ne? Und da will ich dann schon, wenn man auch so einen Trip macht, dann auf Nummer sicher gehen.
Eine junge Frau hat ihren Aufenthalt auf den Kanaren beendet. Sie sei über Frankfurt geflogen, dort aber nicht getestet worden.
Nee, es hat uns keiner angesprochen, deshalb haben wir uns ja auch gewundert.
Sie habe deshalb die Möglichkeit genutzt und sich zu Hause in Saarbrücken einen Termin gemacht.
Ich finde das klasse. Ja, ab Montag geht das wieder los bei uns hier und ich habe noch die Möglichkeit, ne, ganz angenehm das machen lassen und zumindest mal wissen, dass wir gesund sind und wieder auf die Arbeit zurückzukehren.
Nicht nur die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann, CDU, wünscht sich, dass alle so vernünftig sind wie diese beiden und sich testen lassen. Auch wenn die Verpflichtung zum Corona-Test, wie sie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, zumindest für Reisende aus Risikogebieten gefordert wird, noch nicht besteht. Monika Bachmann ist dafür.
Wer zum Beispiel vom Flughafen aus einem Risikogebiet kommt, erwarten wir, dass er sich pflichttesten lässt hier bei uns innerhalb von 72 Stunden.
Damit wollen das Saarland und Rheinland-Pfalz erreichen, dass der kleine Grenzverkehr sowohl mit Frankreich als auch mit Luxemburg nicht erneut lahmgelegt wird. Noch im Verlauf der Woche sollen weitere Testzentren eingerichtet werden. Denn sowohl der Osten Frankreichs als auch Luxemburg, das inzwischen von Deutschland als Risikogebiet eingestuft wurde, kämpfen mit steigenden Infektionszahlen. Aber einseitig von deutscher Seite verfügte Grenzschließungen wie Mitte März dürften sich nicht wiederholen, sagt Bachmann.
Wir wollen keine Grenzschließung. Wir wollen hier miteinander leben, miteinander arbeiten, miteinander weinen und lachen. Wir müssen die Möglichkeit geben, wenn jemand in Luxemburg wohnt, dass er seine saarländische Mutter pflegen kann am Wochenende. Wir müssen die Möglichkeit geben, dass Ehepaare, die gemeinsames Kind haben, dass der Partner, der sonst wo wohnt, hier oder in Luxemburg, das Kind mit betreuen kann. Lebenspartnerschaft, medizinische Gründe. Oder aber auch die Möglichkeit zu haben, einfach zu sagen, ich will jetzt meine Familie im Saarland besuchen.
Damit das funktioniert, sehen die Quarantäneverordnungen der beiden Bundesländer Ausnahmen vor. Sie gelten für Pendler und Reisende, die sich nicht länger als 72 Stunden in Luxemburg aufhalten oder die aus Luxemburg kommend ebenfalls nicht länger im Saarland oder in Rheinland-Pfalz verweilen. Sie müssen nicht in Quarantäne. Was ansonsten für Personen, die aus Risikogebieten einreisen, Pflicht ist. Ohnehin seien die aktuellen Infektionszahlen, die Luxemburg zum Risikogebiet haben werden lassen, nicht einfach zu verstehen, äußerte die luxemburgische Gesundheitsministerin Paulette Lehnert gegenüber dem saarländischen Rundfunk.
Luxemburg fährt eine ganz spezielle Teststrategie auch. Wir setzen sehr viel auf Früherkennung und das wird uns jetzt ein bisschen zum Verhängnis, muss man schon sagen.
Das Land setzt auf Massentests. Es testet alle, einheimische wie ausländische Arbeitnehmer. Und dann werde man eben auch fündig, so die Argumentation. Aber auf die Massentests lässt sich nur ein Teil des Infektionsgeschehens zurückführen.
Der schwierige Kampf gegen das Coronavirus in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion, Tonja Koch berichtete. Die Zerstörungen waren immens. Zehntausende Menschen starben, als heute vor 75 Jahren die japanische Stadt Hiroshima von einer US-Atombombe getroffen wurde. Kurz darauf traf es auch die Stadt Nagasaki. Seitdem sind Atombomben nicht mehr eingesetzt worden und in den Jahrzehnten danach wurden sogar nukleare Abrüstungsverträge auf den Weg gebracht. Aber die politischen Verhältnisse haben sich jetzt verändert. Abkommen zur Rüstungskontrolle werden gekündigt, Stichwort INF-Vertrag, und Atomwaffenarsenale werden weltweit modernisiert. Dabei mischt auch Frankreich mit. Das Land unterhält die sogenannte Force de Frappe und zählt als einziges EU-Mitglied zu den Atommächten. Welches Selbstverständnis steht dahinter und für wen ist der atomare Schutzschirm Frankreichs eigentlich gedacht? Darüber habe ich mit Barbara Kunz gesprochen. Sie ist Wissenschaftlerin am Institut für Friedensforschung der Universität Hamburg. Als erstes wollte ich von ihr wissen, wie Frankreich im Bereich der Atomwaffen aufgestellt ist.
Frankreich ist im Vergleich zu den USA und Russland eher eine kleine Atommacht, allerdings nach wie vor die drittgrößte der Welt mit ungefähr 300 Sprengköpfen. So genau weiß man das nicht, das ist geheim, aber die Zahl 300 gilt als relativ gesichert.
Warum leistet sich Frankreich dieses Arsenal? Was ist denn das Ziel dahinter?
Das Ziel der französischen Atompolitik muss man, denke ich, im historischen Kontext sehen. Und das ist einfach, den Status Frankreichs zu untermauern und Frankreich als wirklich unabhängiges Land oder unabhängigen Akteur auf der Weltbühne zu etablieren. Also man möchte eben von niemandem abhängig sein und sich die eigene Handlungsfreiheit auch dadurch sichern, dass man, wie man in Frankreich gerne sagt, nicht erpressbar ist, weil man eben über die Atomwaffe als Ultima Ratio verfügt.
Welche historischen Hintergründe spielen denn da eine Rolle? Sie haben das ja gerade angedeutet.
Die historischen Hintergründe haben also einerseits mit dem Ausgang des Zweiten Weltkrieges zu tun, dass man sich in Frankreich eben durchaus als vielleicht nicht unbedingt groß macht, aber unabhängige Macht auf der Weltbühne sieht. Und dazu gehört eben neben dem Sitz im Weltsicherheitsrat auch der Status als Atommacht, so zumindest die französische Sicht. Und zweitens vertraut man eben auch zum Beispiel amerikanischen Sicherheitsgarantien einfach nicht. Das heißt, man geht davon aus, wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann ist Frankreich auf sich alleine gestellt und dann braucht Frankreich eben auch eigene Möglichkeiten zur nuklearen Abschreckung. Also eine ganz andere Denkart, als man das zum Beispiel in Deutschland gewohnt ist.
Die nukleare Abschreckung Frankreichs, Sie haben es eben erwähnt, entfaltet die denn immer noch so ein Drohpotenzial, wie es vielleicht früher der Fall war, zu Zeiten des Kalten Krieges?
Also ich glaube, ein Drohpotenzial entfaltet die nukleare Abschreckung eher nicht, was auch daran liegt, dass die offiziell gegen niemand Bestimmtes gerichtet ist. Das heißt, man sagt einfach, man hat dieses Potenzial, um vor allem nicht erpressbar zu sein und sich die Handlungsfreiheit zu bewahren, aber bedroht fühlen muss sich zumindest, wenn man der französischen Doktrin glaubt, niemand davon, denn es gibt offiziell keinen Feind.
Macht denn dann das Atomarsenal und auch die Unterhaltung dieses Arsenals, das kostet ja Milliarden Euro, macht das denn dann überhaupt noch Sinn?
Das wird immer wieder in Frage gestellt. Also von 2019 bis 2025 zum Beispiel kostet das Arsenal 37 Milliarden Euro, weil auch Modernisierungen anfällig sind und so weiter. Also das ist ein immenser Posten im französischen Verteidigungsetat. Aber die Effekte, die sich eben für den Status Frankreichs als internationale Macht daraus ergeben, denke ich, werden so hoch geschätzt oder werden als so wichtig angesehen, dass eigentlich niemand ernsthaft dieses Arsenal in Frage stellt. Zumindest gibt es in Frankreich keine ernsthafte Debatte darüber.
Auch nicht vor dem Hintergrund der Anti-Atomkraft-Bewegung, dass ja Atomwaffen jetzt auch 75 Jahre nach Hiroshima doch sehr kritisch gesehen werden?
Das spielt in Frankreich wirklich nur eine untergeordnete Rolle. Also die Grünen zum Beispiel sind relativ atomkritisch, aber ganz grundsätzlich ist das Thema nicht wirklich auf der politischen Tagesordnung in Frankreich. Und von den gerade genannten Grünen abgesehen, herrscht einfach ganz breiter Konsens in der politischen Klasse, dass nukleare Abschreckung sinnvoll ist. Und auch in Meinungsumfragen kommt immer wieder raus, dass die öffentliche Meinung grundsätzlich eher positiv eingestellt ist gegenüber der nuklearen Abschreckung, sodass es einfach kein Momentum gibt in Frankreich für eine Anti-Atomwaffen-Diskussion.
Für wen gilt denn der französische Schutzschirm?
Ja, der französische Schutzschirm gilt erstmal nur für Frankreich. Und dann gibt es aber schon seit den 70er Jahren die Denkart, dass dadurch, dass Frankreich unter diesem Schutzschirm steht, im Grunde die Nachbarn automatisch mitgeschützt sind.
Aber ist denn der französische atomare Schutzschirm, bezieht er sich denn auch auf Deutschland beispielsweise?
Nicht explizit. Also der französische Präsident ist die einzige Person, die darüber entscheiden kann und darauf, wie diese Waffen eingesetzt werden. Insofern könnte man jetzt davon ausgehen, dass vielleicht auf Gründen der deutsch-französischen Freundschaft Frankreich nicht tatenlos zusehen würde, wenn Deutschland sicherheitspolitische Probleme bekäme. Aber Mitspracherecht hat Deutschland keines.
Glauben Sie denn jetzt aus Ihrer wissenschaftlichen Warte, aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, dass also die Abschreckung im europäischen Kontext eher über die NATO weiterhin läuft und auch über die USA?
Ich denke, dass das ein Thema ist, das wirklich breit debattiert werden muss, wo man auch nochmal fragen muss, wozu eigentlich brauchen wir Abschreckung und genauer gesagt, wen wollen wir eigentlich abschrecken? Und wenn man das diskutiert hat, dann ist die zweite Frage, ja, und wie genau können wir das bewerkstelligen? Momentan ist es in der Tat größtenteils garantiert durch die Vereinigten Staaten. Auch da bedarf es einer Diskussion mit den Vereinigten Staaten, ob die denn überhaupt weiterhin gewillt sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Also da sind noch unheimlich viele offene Fragen, aber ich glaube, was man besonders im Kopf behalten muss, ist, Abschreckung ist ein Mittel zum Zweck und kein Selbstzweck.
Das französische Atomprogramm. Informationen waren das von der Wissenschaftlerin Barbara Kunz, die am Hamburger Institut für Friedensforschung arbeitet. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und damit geht Europa heute zu Ende an diesem Donnerstag. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse, sagt Frederik Rother. Ihnen noch einen schönen Tag.